Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir sind mittendrin in der vierten Corona-Welle und Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, hat schon mal vorsorglich erklärt, dass er zumindest keine Silvesterparty besuchen wird. Weihnachtsmärkte soll es aber geben, in Köln zum Beispiel unter 2G-Regeln. In Nürnberg ist noch von 3G die Rede. Wo aber Kultur- und Freizeitvergnügen in geschlossenen Räumen stattfinden, da wird in immer mehr Bundesländern 2G zur Norm. Und was das für die Konzertveranstalter zum Beispiel bedeutet, darüber spreche ich mit Berthold Seliger. Er betreibt ein Büro für Musik, Texte und Strategien und ist seit über 30 Jahren Konzertagent. Er betreut zum Beispiel Patti Smith oder Rufus Wainwright, die alle nächstes Jahr auch hier bei uns auf Tournee sein wollen. Hallo, guten Abend, Herr Seliger.
Ja, guten Abend.
Das RKI hat ja jetzt auch empfohlen, größere Veranstaltungen überhaupt zu meiden oder gar abzusagen. Was sagen Sie dazu? Überlegen Sie jetzt, Konzerte ganz abzusagen?
Ja, ich finde das schon ein bisschen problematisch, um ehrlich zu sein. Also da streben sich halt so ein paar Interessen. Und auf der einen Seite muss man natürlich sagen, wir sind noch immer mitten in einer Pandemiesituation. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Veranstaltungen, die angeboten werden, die Konzerte, die angeboten sind, dass die sicher sind. Sicher, soweit sie sicher sein können. Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es ja nie. Aber zum Beispiel sind die ganzen Konzertsäle, die haben detaillierte Hygienekonzepte, ohne die sie gar nicht öffnen dürften. Wir haben eine Situation, dass die alle modernste Lüftungsanlagen haben. Wenn das Publikum dann noch vernünftig ist, möglichst geimpft natürlich oder genesen, aber auch mit 2G oder mit einem PCR-Test zum Beispiel, dann sind das eigentlich sichere Veranstaltungen, an denen man durchaus teilnehmen kann.
Aber was heißt denn das für Sie konkret? So ein Konzert wird ja nicht 2 Wochen im Voraus geplant, sondern es hat ja sehr lange Vorlaufzeiten, wenn jetzt solche Regelungen kurzfristig erlassen werden.
Ja, das generelle Problem ist eigentlich ein anderes. Das Problem ist, dass ich arbeite ja hauptsächlich mit internationalen Künstlern zusammen und da haben sie eine einen Vorlauf von einem halben Jahr oder noch länger. Und da ist es natürlich so, dass man mit ständig neuen Regelungen konfrontiert wird und dass wir uns da einfach eine größere Sicherheit wünschen. Dass wir also zum Beispiel die Sicherheit wünschen, wenn es denn nun so sein soll, dass es bundesweit 2G gibt, dass das dann auch wirklich eine bundesweite Entscheidung ist, auf die wir uns verlassen können und wo wir dann auch die Garantie haben, dass unter 2G tatsächlich die Konzerte stattfinden können. Im Gegensatz zu dem Flickenteppich, den wir im Moment erleben, wo jedes Bundesland, teilweise jede Kommune noch unterschiedliche Regelungen haben und da lassen sich eigentlich internationale Tourneen kaum sinnvoll organisieren, wenn sie da ständig bei jeder einzelnen Veranstaltung unterschiedliche Regelungen haben.
Jetzt hatte sich ja der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft schon im Sommer für 2G ausgesprochen. Wäre das nicht besser gewesen, wenn man da quasi kontinuierlich eine Lösung gesetzt hätte?
Ja, ich bin da hin und her gerissen. Ich bin ja auch ein Fan von Impfungen. Ich finde es richtig, dass geimpft wird. Ich mag die Senatskampagne hier in Berlin, dass Impfen die Kultur schützt. Aber auf der anderen Seite, wenn es keine Impfpflicht gibt, und die gibt es nicht und die wird es wahrscheinlich auch nicht geben, dann finde ich es problematisch, wenn wir ein Drittel der Menschen, die nicht geimpft sind, von der kulturellen Teilhabe in der Gesellschaft ausschließen. Das kann ja nicht dauerhaft eine Lösung sein. Aber wenn sich die Politik dafür entscheidet, dann ist es eben so. Und für uns als Konzertveranstalter hat es natürlich einen gewissen Vorteil, wenn wir uns darauf verlassen können, dass 2G stattfindet und dass die Menschen geimpft sind und dass da wenig passieren kann. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich dafür, dass die Kultur allen Menschen ermöglicht werden muss, dass die kulturelle Vielfalt für alle zur Verfügung steht. Und das würde eigentlich ein Konzept bedeuten, 2G und die Möglichkeit PCR-Tests. Wir haben, glaube ich, da das entscheidende Problem, dass bisher dieses 3G ja nur bedeutet ein Antigentest, der unzuverlässig ist, der auch leicht zu fälschen ist, wie wir vom LKA hier in Berlin wissen. Die sagen ja, dass bis zu 40% dieser Antigentests gefälscht sind. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber auf jeden Fall ist es leicht möglich. Da würde ich mir einen zuverlässigen PCR-Test wünschen, wie das in Wien zum Beispiel seit dem Frühjahr bereits gemacht wird. Wien gurgelt heißt da die Kampagne, da haben sie Gurgeltests, da können sie abends im Supermarkt gehen, sich einen kostenlosen PCR-Gurgeltest holen und dann haben sie ab dem nächsten Morgen 48 Stunden die Sicherheit, dass sie nicht infiziert sind. Weil ich glaube, das ist auch noch ein entscheidender Punkt. Es ist ja nicht nur mit der Impfung getan, sondern wir müssen ja auch die Garantie haben, dass selbst die Geimpften können ja infiziert sein. Dass wir also Konzerte anbieten, Veranstaltungen anbieten, wo dann wirklich wenig Infektionsgeschehen passieren kann.
Aber kommen denn die Leute auch begeistert jetzt, solange es noch geht? Also, oder merken Sie da auch einen starken Rückgang, weil eben viele Angst haben aus den Gründen, die Sie gerade vielleicht auch beschrieben haben?
Ja, bei mir ist es dadurch, dass ich internationale Künstler vertrete, ja ein bisschen anders. Ich habe im Grunde 1,5 Jahre keine Tourneen veranstaltet und nur einzelne Konzerte mit deutschen Künstlern. Ich habe jetzt im Oktober die erste Tournee mit einem ausländischen Künstler gehabt und wir haben da zwei Erfahrungen, die sich auf den ersten Blick widersprechen. Auf der einen Seite ist es so, dass tatsächlich weniger Leute in die Konzerte kommen. Da kann man davon ausgehen, das sind 30-50% weniger als normalerweise kommen würden. Diejenigen, die kommen, sind aber überglücklich. Also ich habe zum Beispiel bei dem Berlin-Konzert, wo wir die 110 Leute nur mit 3G reinlassen durften, beim Konzert von Chris Egmont, da hat jeder Zweite hat sich bei mir bedankt und die Leute waren glücklich. Manche hatten Tränen in den Augen, dass sie endlich wieder in ein Konzert gehen konnten. Viele davon haben gesagt, das ist das erste Mal seit der Pandemie, dass wir wieder in Konzerte gehen. Und daran merkt man natürlich auch, dass Kultur im Idealfall viel mehr für die Menschen bedeutet, als dass es nur irgendwie eine wirtschaftliche Veranstaltung ist, sondern da geht es darum, vielleicht um ein Glücksgefühl, um kulturelle Beteiligung, um Anregungen, um eine Bereicherung des Lebens. Und ich glaube, das ist sehr essentiell, dass wir das möglichst schnell, möglichst vielen Menschen wieder zur Verfügung stellen können.
Aber wenn Sie sagen, dass Sie 1,5 Jahre gar keine Tourneen hatten, dann muss Sie das ja hart getroffen haben. Sind Sie da typisch? Also oder wen trifft denn dieses ganze besonders Konzertveranstalter wie Sie oder auch Musiker, die jetzt noch nicht so bekannt sind? Oder würden Sie sagen, dass die Branche ist quasi flächendeckend davon betroffen?
Ja, mit Unterschieden. Ne? Also natürlich sind die Großkonzerne da besser abgesichert. Wenn Sie sich anschauen, CTS Eventteam hat die letzten Jahre 240 Millionen Gewinn gemacht pro Jahr. Die haben natürlich andere Rücklagen als der kleine Konzertveranstalter, der einen Club betreibt. Oder als die kleineren MusikerInnen und KünstlerInnen, die noch relativ unbekannte Bands bespielen. Insofern lässt sich das in der Branche nicht so über den Daumen scheren. Und je kleiner, desto härter ist die Situation, weil desto weniger Rücklagen, desto weniger Gewinnmöglichkeiten, auch wenn wieder Konzerte stattfinden. Und es ist wie so oft, die Kleinen trifft es am härtesten. Und das gilt natürlich auch für die MusikerInnen. Die Superstars haben Rücklagen, die können auch mal 2 Jahre aussetzen. Die kleinen Acts haben das Problem, die müssen touren, weil nur da können sie leben. Und dann gibt es ja noch das dritte Feld, was man gerne vergisst, nämlich die ganzen Solo-Selbstständigen, die im Hintergrund der Konzertbranche arbeiten, die Stagehands, die Security-Leute, die Caterer, die TechnikerInnen, also all die Leute, die dazu beitragen, dass überhaupt Konzerte stattfinden können. Und das sind größtenteils Solo-Selbstständige, die keine Hilfsprogramme haben und wovon wahrscheinlich bis zu 70% gar nicht mehr in dem Tätigkeitsfeld noch arbeiten. Und die trifft es in gewisser Weise am härtesten.
Und da wäre dann die Politik nochmal gefordert, nehme ich an.
Auf jeden Fall.
Berthold Seeliger, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie und Ihre Arbeit.
Dankeschön, ich danke für das Gespräch.